Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Ulrich Biermann und zu Gast
Kerstin Meißner.
Kerstin Meißner, hallo. Sie erforschen am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit des Helmholtz-Zentrums Potsdam Nachhaltigkeit, und zwar in der Clubkultur. Clubs verbrauchen viel Strom, gefragte DJs jetten durch die Welt, doch die Fragen der Nachhaltigkeit beschäftigen schon seit einigen Jahren die Musikbranche, ganz besonders was die Live-Industrie angeht mit ihren Konzerten und Festivals. Aber wie ist das in Clubs, Kerstin Meißner? Wo können die nachhaltig arbeiten?
Also die sind natürlich ganz zentrale Orte auch der Kultur, der Musikkultur, jenseits jetzt von Live-Konzerten und Festivals. Und einerseits eben auf ganz vielen Ebenen können die nachhaltig arbeiten. Insbesondere natürlich, wenn wir uns die Räume anschauen, also die Frage nach, wie wird Energie, welche Art von Energie wird bezogen, aber auch Fragen nach sozialer Nachhaltigkeit und ja, inwiefern das Jetten der DJs, Sie haben es gerade angesprochen, eben auch zu den globalen Emissionen beiträgt. Genau.
Sie haben gerade die soziale Komponente schon angesprochen. Wie definieren Sie denn Nachhaltigkeit? Nicht nur ökologisch, eher nach den UN-Nachhaltigkeitszielen, schätze ich mal.
Genau, also nicht nur ökologisch, tatsächlich also politisch, ökologisch, aber auch ökonomisch, sozial und insbesondere kulturell. Also wenn wir uns Clubs als kulturelle Räume, als Orte kreativen Handelns, aber auch Orte der Vergemeinschaftung, des Zusammenkommens anschauen, dann ist insbesondere die soziale und kulturelle Seite und auch Frage der Nachhaltigkeit jenseits von nur ökologischen Faktoren ganz zentral. Und ich beziehe mich da insbesondere auf drei Faktoren. Das ist einmal, sind es die Räume an sich, also Clubs als tatsächlich physische Räume. Dann aber auch die Frage der Daten, also DJs, die Mixe produzieren, Radios, die Shows auf Streaming-Plattformen hochladen. Streaming generell ist ein Aspekt. Und der dritte Bereich ist der Körper. Also wie kommen Menschen zusammen, welche Körper sind erlaubt, welche Aspekte von Identität können ausgelebt werden und wofür sind eben Clubs in diesem Zusammenhang auch als notwendige und sichere Räume bedeutsam.
Wenn Sie in einen Club gehen, denken Sie das alles mit?
Also ich denke das tatsächlich mit. Das liegt sicherlich einerseits an meiner wissenschaftlichen Arbeit, andererseits aber auch daran, dass ich ja diese Art von auch kultureller Praxis immer auch als politisch verstehe. Und in einem anderen Projekt auch einen Podcast produziert habe, zusammen mit der DJ Sarah Farina, zu den Politics of the Dance Floor, die auch so ein bisschen Grundlage für das Forschungsprojekt jetzt am RIFS, also Research Institute for Sustainability in Potsdam, waren. Und von daher würde ich sagen, denke ich das immer mit, auch als Person, welche Rolle habe ich, auch als Wissenschaftlerin, über bestimmte Themen zu forschen, mit Personen, die Marginalisierungserfahrungen machen, die ich nur bedingt mache, in manchen Bereichen eben gar nicht, und darüber dann natürlich auch ein Wissen zugänglich zu machen für Personen, die keinen Bezug zur Clubkultur haben und damit auch eine Verantwortung einhergeht als Wissenschaftlerin.
Ist diese Politisierung des Clublebens, des im Clubseins etwas, was der Freude Abbruch tut, dem Spaß am im Clubsein?
Das ist eine Frage, die können wir wahrscheinlich lange diskutieren. Ich würde ganz klar antworten, dass dem nicht so ist, weil an sich die Existenz von Clubs als auch eben sehr stigmatisierte Räume immer schon aus bestimmten sozialen, kulturellen Kämpfen historisch entstanden ist. Also die Geschichte der Clubs, die eben als Schutzräume gedient haben für Personen, deren Identität im, sag ich mal, normalen Alltag immer auch ja bedroht ist beziehungsweise marginalisiert wird, ist die Geschichte von Clubs an sich politisch. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, diese beiden Dinge zusammen zu denken, und dass es der Freude und dem Spaß und dem Tanzen und auch dem Loslassen keinen Abbruch tut, weil gerade wenn wir uns damit beschäftigen, wie können Menschen auch anders miteinander umgehen, wie können Menschen sich solidarisieren, wie können wir auch andere Formen des Mitseins oder Mitwerdens ausleben und ausprobieren, brauchen wir Räume, die das ermöglichen. Und das können wir eben vielleicht nur sehr bedingt in der U-Bahn oder im Bus oder auf dem Postamt.
Wir haben jetzt viel über den politischen, sozialen, kulturellen Teil gesprochen. Wie sieht es denn beim ökologischen aus? Ist es utopisch, wenn Clubs zum Beispiel die Idee äußern, aus der Energie der Tanzenden machen wir Strom?
Ja, Sie sprechen das Projekt Body Heat an, mit dem auch ein Club in Glasgow gerade arbeitet und ich will nicht sagen experimentiert, weil die das schon sehr konsequent auch durchziehen wollen. Es ist die Frage, inwiefern solche Beispiele tatsächlich Best Practice Vorbildcharakter haben können für andere Clubs. Wir sprechen gerade, wenn wir auch uns die Berliner Szene anschauen, von also einer akuten Krise, was eben die Lebenshaltungskosten angeht, steigende Mieten etc., wovon Clubs natürlich auch massiv betroffen sind, sodass diese utopischen Ideen, wie können wir Clubs auch als Praxislabore denken, die eben solche Sachen ausprobieren und tatsächlich auch innovativ und anders ökologisch arbeiten, sind sicherlich sehr spannende Zukunftsvorstellungen. Jetzt gerade ist eben auch sehr, sehr dringlich erstmal überhaupt das Überleben dieser Räume zu schützen und da politisch eben auch aktiv zu werden.
Ziel Ihrer Forschung am Helmholtz-Zentrum in Potsdam ist eine Bestandsaufnahme in Sachen Nachhaltigkeit. Was haben Sie denn schon im Bestand?
Also es gibt sehr spannende Ansätze, zum Beispiel eine DJ, Nono Vermösen, aka Gigster in Berlin, die Slow Gigging praktiziert, also seit 2019 nur über Land reist, also auf Fliegen verzichtet und da eben auch recht lange Anreisewege in Kauf nimmt, gerade in einer Residenz, also Residency in Marokko ist und da auch über Land hingereist ist und in einem sehr spannenden Newsletter auch über die eigenen Erfahrungen spricht. Das ist ein Ansatz, der sicherlich auch breit diskutiert wird, insbesondere innerhalb des europäischen Kontextes, wo eben auch Reisen über Land besser möglich ist. Es wird aber auch immer mit diskutiert, inwiefern da Privilegien, Zugang überhaupt auch das Personen ermöglichen. Und also die Frage zum Beispiel mit wie reagieren Clubs auf die ökologische Dringlichkeit? Gibt es ein Projekt, das heißt Clubtopia des BUND Berlin, die einen sogenannten Code of Conduct entwickelt haben. Das ist eine Art Auditprozess, dem sich Clubs verschreiben können und darüber dann auch bestimmte Maßnahmen umsetzen, sich verpflichten, diese umzusetzen in einem bestimmten Zeitraum. Dazu zählen Aspekte der Kommunikation, des Abfallmanagements, aber auch natürlich der Art und Weise, wie Bookings stattfinden, wer wie anreist.
Also ein Nachhaltigkeitskodex, der da plötzlich gilt. Sie sind, Ziel Ihrer Forschung ist eine Bestandsaufnahme. Was ist das Ziel dieser Bestandsaufnahme? Was wird damit geschehen?
Also was mir aufgefallen ist und auch eine große Motivation für das Forschungsprojekt war, ist, dass es sehr viel unterschiedliche Bemühungen und AkteurInnen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also es gibt DJs for Climate Action, Clean Scene, es gibt Earth Percent, eine Organisation von Brian Eno. Sie haben das angesprochen, insbesondere in der Live-Musik- und Festival-Welt werden diese Themen verhandelt. Und dennoch leben wir in Zeiten, die höchst individualistisch sind und eben Verantwortung auch auf Individuen, ich möchte sagen, übertragen, kritischer vielleicht abwälzen, dass auch eine Überforderung bei Personen entsteht. Das Gefühl, es gibt eine große Dringlichkeit, ich muss was machen, aber wir haben eben weniger Räume, in denen es möglich ist, sich zu vernetzen, sich zu vergemeinschaften und auch gemeinsam für bestimmte Dinge einzutreten. Und das eine Ziel der Forschung ist es zum Beispiel, eine Website zu generieren mit dem Community Radio Refuge Worldwide in Berlin, die es ermöglicht, dass Menschen, die ganz unterschiedliche Positionen innerhalb des clubkulturellen Ökosystems einnehmen, also eine Zugänglichkeit zu verschiedenen Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Ja, also das Problem, was wir haben, ist, wir haben keine Krise des Wissens. Wir wissen ganz viel seit sehr vielen Jahren und trotzdem kommen wir, und damit meine ich tatsächlich wir auch kollektiv, als Gesellschaft eben so wenig ins Handeln. Und natürlich braucht es politische Veränderungen, das ist gar keine Frage. Aber es braucht auch gemeinschaftliche Organisationen, die eben jenseits von der individuellen Verantwortungsübernahme Handeln ermöglicht.
Ist es nicht nur eine Frage des Wissens, sondern eher eine Frage des Bewusstseins, besonders in Sachen Kultur? Kultur wird eben nicht als das wahrgenommen, was Ideen der Zukunft ventilieren und ausprobieren könnte. Aber der Deutsche Kulturrat Olaf Zimmermann stellt heute ein Sammelband vor zum Thema Ohne Kultur keine Nachhaltigkeit. Sie forschen zu Nachhaltigkeit. Wird Kultur an sich nicht als eben das mögliche Mittel zum Wandel wahrgenommen?
Das kann man sicherlich in Teilen so sehen, weil wir eben immer auch das nicht einerseits als sehr starken Wirtschaftsfaktor verstehen und andererseits aber auch so ein bisschen als das, ich sag mal, abtun, auf was wir am ehesten verzichten können, wenn die Probleme immer größer werden. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Ich bin assoziiert am Institut an die Forschungsgruppe Kunst- und Wissenschaftskooperation, wo sehr spannende Fragen auch verhandelt werden, genau zu dieser Problematik, inwiefern wir eben Kunst und Kultur ganz unbedingt brauchen, gerade in Zeiten von immer größer werdenden Krisen oder auch als größer empfundenen Krisen, die sich überwältigend anfühlen und wo wir eben gerade da kreative, utopistische Vorstellungen brauchen von, wie können wir eben gemeinsam Zukunft gestalten, und da sind kulturelle AkteurInnen eben ganz besonders gefragt. Also ich denke, die sind ganz wichtige Changemaker, und wir müssen da ganz stark das fördern und unterstützen. Vielleicht einen kleinen Zusatzgedanken mit der Landratswahl am Sonntag in Sonneberg, wo irgendwie deutlich wurde, wir befinden uns in einer akuten Krise, der auch wachsenden Demokratiefeindlichkeit, und insbesondere Kultur und spezifisch auch clubkulturelle Orte sind Orte, in denen miteinander geübt wird, gelebt wird, ausgehandelt wird unter Begriffen wie Transformative Justice, also transformative Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Fragen der Inklusion, der Zugänglichkeit, wer kann in den Club, wer kann nicht in den Club, sind alles Aspekte, die verhandelt werden, und das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Orte erhalten bleiben.
Herzlichen Dank, Kerstin Meissner, heute im Corso-Podcast. Sie forscht am Helmholtz-Zentrum in Potsdam zu ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit in der Clubkultur. Danke.
Danke ebenso.
Unser Podcast steht zu finden in der Deutschlandfunk-Audiothek-App.
Corso. Kunst und Pop.